In der heutigen Episode philosophieren wir über.
Also welche Prozesse würdest du wirklich, wirklich automatisieren, ohne dass du auf ein fertiges Tool zugreifst?
Die Münchner Firma Finn, also quasi so eine Autovermietung, die von vornherein auf dieses ganze Thema Prozesse und Prozessautomatisierung gebaut haben, die ressourceneffizient, die quasi ihr Daily Business heute abfeuern können. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Wir sind wieder für euch da, die drei Prozessphilosophen, heute am Montag, den 27. Januar. Shoutout, mein Papa wird heute 65. Aber wir nehmen trotzdem den Podcast auf. Jungs, wie geht's euch? Christoph, wie geht's dir?
Mir geht's soweit gut. Alles Gute an deinen Vater. Schön, dass du dir trotzdem Zeit für uns nimmst. Ich bin, also in Wirklichkeit bin ich ein bisschen perplex noch, weil wir haben noch nie mit so wenig Vorbereitungszeit den Podcast, die Aufnahme gleich gestartet.
Wir werden besser. Wir optimieren.
Bisher war es immer so, dass wir immer länger braucht haben.
Matus, wie geht's dir?
Stimmt doch gar nicht, aber das nur deswegen, weil der Daniel seine... Wo hast du eigentlich dein Dings?
Ich habe meine Kabine nicht dran.
Ja, stimmt. Ja. Deswegen, haben wir immer so viel Zeit gebraucht, Christoph. Jetzt hat er sicherlich auch falsche Mikro und alles. Mir geht's gut. Tatsächlich viel besser als die letzten 3-4 Wochen, weil ich langsam, ich habe mich letzte Mal doch beschwert, dass ich das Gefühl habe, dass Januar so wie Dezember ist. jetzt ist der Dezember, Januar vorbei. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir in Industrie einen Monat zu spät sind. Aber aktuell geht es mir gut. Sagen wir so, die Kunden haben sich entschieden, neue Sachen gestartet und so weiter. Deswegen, der Daniel hat wieder seine Kiste fast reingebracht. Also von der Seite alles gut, alles gut. Was mich interessieren würde, ist, ob das auch andere so sind. Weißt du, ob die halt auch so langsamer waren, ob die Entscheidungen statt in, sagen wir so, Anfang Dezember, Ende Dezember jetzt gefallen sind und so weiter. Daniel, was ist mit dir los?
Wie geht's dir, Daniel?
So, also mir geht's ziemlich gut. Ich habe meine kleine Umgebung hier aufgebaut für den Podcast. Ich hatte ein entspanntes, cooles Wochenende, war fleißig. Ich finde es ein bisschen schade, dass es gerade zu warm ist und dass kein Schnee liegt, aber sonst geht es mir super. Und vielleicht fange ich das jetzt, ey, das passt eigentlich in diese Woche. Ich habe jetzt beschlossen, ich bin zurück auf LinkedIn. Ihr werdet ab dieser Woche wieder von mir LinkedIn-Beiträge sehen. Ich werde wieder Werbung machen für den Podcast. Ich werde meine Ideen verbreiten. Aktuell sprühe ich nur so vor Energie. Das ist krass.
Cool, schön, gut zu hören.
Ja. Was gibt's Neues von euch so? LinkedIn-Bubble-Themen. Schießt los.
Christoph, du kannst starten.
Ich. Es gibt tatsächlich was Cooles Neues. Für einen.
Oh, jetzt freue ich mich.
Ich sitze gerade mit einem Kunden, habe ich gerade ein Projekt laufen, ein Prozessverbesserungsprojekt. Und das ist, also ich darf laut NDE darf ich nicht zu viel verraten, aber es ist so im Sales-Bereich. Und da geht es auch, da geht es um virtuelle Kraftwerke und so. Und die haben tatsächlich die Herausforderung, dass sie relativ viele Kunden haben, wo sie nicht viel Umsatz mitmachen und wo sie dadurch unterm Strich eher Verluste schreiben, und jetzt wollen sie sich anschauen, wie sie den Prozess verbessern können, sprich, wie sie mehr Automatisierung, KI nutzen können, etc. Und da habe ich jetzt, und wortwörtlich, also believe me, innerhalb von 45 Minuten habe ich denen tatsächlich einen Voice, also einen AI Voice Sales Assistant gebaut. Und ich bin...
Was kann der?
Mit denen kann man reden und der macht so quasi First Level Kontaktaufnahme, Support, Sales. Der ist ganz geil in 45 Minuten und tatsächlich nur mit Daten, die ich von deren Homepage etc. habe. Warum? Weil ich will sie damit überraschen. Ich will denen zeigen, was schon alles möglich ist und was sie eventuell nutzen können. Ich bin einfach richtig begeistert von mir.
Ist es ein AI-Consulting oder ein BPM-Consulting?
Das ist tatsächlich ein BPM-Consulting. Ich mache nur BPM-Consultings, und wenn AI dabei ist, Okay, Entschuldigung, das ist eine Lüge. Ich habe auch schon AI-Consulting, unterstützt bei AI-Consultings, aber prinzipiell, wenn ich im Lead bin, mache ich eigentlich hauptsächlich BPM-Consultings und wenn AI dabei ist, dann nur, weil ich's, was ein Verbesserungstool für mich ist.
Cool, also bedeutet das, dass die quasi ihr First-Level-Prozess damit besser befüttern können, oder? Also wie geht es dann weiter?
Das bedeutet, die Herausforderung ist, dass viele Kunden gar nicht wissen, wie das funktioniert, weil da geht es dann um solche Dinge wie Strompreise handeln und so. Und es geht tatsächlich darum, und sie verbrauchen relativ viel Zeit, bis ein Kunde den Vertrag, oder die meiste, fast die meiste Zeit, die sie verbrauchen, ist, bis der Kunde den Vertrag unterschreibt. Mhm. Das heißt, das ist ja so quasi, das ist keine Zeit, wo sie Geld für bekommen. Und es geht tatsächlich darum, auch in diese Richtung zu denken, dass man diese Zeit, also die Zeit, die der Mensch braucht, hier verkürzen kann, indem man für zumindest den First-Level-Bereich, First-Level-Antworten, Erklärungen etc., tatsächlich einfach KI nutzt. Und der Mensch dann einspringt, wenn es dann tatsächlich darum geht, okay, ich bin richtig interessiert, wie, wo, was, wann.
Ich glaube, das wird auch einer der wichtigsten oder häufigsten KI-Use-Cases werden. Zumindest hört man das bei ganz, ganz vielen Firmen, dass das einer der hauptsächlichen Anwendungen gerade ist. Zumindest in meiner Bubble. Wie seht ihr das oder wie ist es bei euch?
Also ich glaube, die großen, also große Firmen müssen es so quasi machen, aber große Firmen werden das nutzen, um Kosten zu sparen. Und da ist ja, Dings ist ja da ein Beispiel, die da so eine Art Vorreiter sind, die Zalando, oder? Die nutzen das ja schon. Zumindest
sind super viele. Also ich. Selbst irgendwie Dresdner Energieunternehmen haben mit einer befreundeten Firma ein ziemlich gutes First-Level-System aufgesetzt. Super spannend. Also ich glaube, das ist so viele sinnlose Fragen. Wenn man sich mal vorstellt, vor 3-4 Jahren hat man jetzt beispielsweise in der Vodafone-Hotline angerufen. Ich hätte wahnsinnig werden können mit diesem Roboter oder teilweise auch Leuten, die einfach keinen Bock hatten, weil sie den ganzen Tag 8 Stunden lang von Leuten mit dummen Fragen oder mit unfreundlicher Art und Weise, was man ja manchmal verstehen kann, weil einfach es Probleme gab, angeschnauzt werden. Wenn quasi die oder da quasi ein Großteil der Prozesse oder dass quasi ein Prozess losgetriggert wird und dass die Bestandsaufnahme gemacht wird durch eine intelligente Lösung, das wäre schon cool.
Und das Spannende dabei ist aber, weil das, also bei großen Unternehmen Kostenansparung, aber bei KMUs, glaube ich, kann es mega spannend werden, weil erstens die Umsetzung nicht so teuer ist, nicht so viele Ressourcen verbrennt, man es aber trotzdem richtig gut customizen kann und personalisieren kann. Das heißt, KMUs können sich dadurch, also können dadurch so quasi unter Anführungszeichen am Leben bleiben, weil sie ihre Identität nicht verlieren. Wisst ihr, was ich meine?
Nein. Komm, erklär das ein bisschen.
Also ein Vorteil von KMUs ist, dass sie zum Beispiel irgendwie das Einzugsgebiet, das sie haben, dass sie da die Einzigen sind. Oder dass sie irgendeine Nische bedienen, die was zu teuer wäre, wenn es also für die großen Unternehmen, was einfach zu teuer wäre, da irgendwie eine eigene Abteilung, einen eigenen Bereich aufzubauen. Und wenn es die KMUs können, ja. So, jetzt durch KI, durch den Fortschritt in der Technik, durch die Änderung des Marktes, durch die Globalisierung, kann sein, dass der große Unternehmen sagt, ja, in China kriegen wir es noch günstiger, jetzt ganz blöd gesprochen. Oder, ja, die Technik ist mittlerweile so günstig, ich kann mir das selbst aufbauen und sparen wir dadurch Kosten, wie auch immer. So, KMUs können aber durch Nutzung solcher Technologien günstiger werden, günstiger bleiben, ohne ihren Brand zu verlieren, ohne dieses KMU-eigene, wie sagt man das, dieses KU-eigene Gefühl zu verlieren, weil sie es richtig und mit Hilfe von KI richtig gut customizen können.
Ich würde eine These aufstellen. Oder eine kleine Behauptung.
Ja, los geht's.
Ich glaube, man muss eine gewisse Firmengröße erreichen, bei der die Persönlichkeit oder diese persönliche Bindung keine Rolle mehr spielt. Weil ich glaube, das ist nur meine Vermutung, bei ganz vielen KMUs oder ganz viele KMUs leben davon, dass die Kunden einen persönlicheren Kontakt haben, eine bessere Bindung, einen besseren Support. Und dafür sind, glaube ich, auch ganz viele Leute bereit, mehr Geld zu bezahlen, was du in der Regel bei oder oftmals bei kleineren Firmen so als konsequent mitziehst. Weil ich glaube, wenn du so eine, vielleicht ein Beispiel, bei 20 Mitarbeitern so ein Sanitärbetrieb, glaube ich nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Oder dafür muss es noch ein bisschen reifen, damit die Leute sich noch ein bisschen mehr dran gewöhnen. Ich glaube so, schwer zu sagen, was für eine Größe. Was würdet ihr schätzen? So 200, 250, 300 Mitarbeiter? Wo das dann in selbst eine Nische oder irgendwas, wo es halt nicht mehr auffällt und wo man nicht mehr Brigitte oder Wolfgang sonst immer am Telefon hat?
Da gibt's richtig coole Studien dazu. Ihr kennt ja die Firma Guare, also Guare.
Ja, kennt man.
Tex, genau. Und das ist tatsächlich so, ich glaube, der hat sogar geheißen der Gründer der Firma. Die Firma ist halt größer, größer geworden. Und irgendwann hat er festgestellt, wenn er ins Büro gegangen ist, dass er die Leute nicht mehr kannt hat. Mhm. Und dann hat er sich das Studien angeschaut, etc. Und das ist tatsächlich so, sobald ein Firmenstandort mehr als zwischen 100 und 150 Leute hat, je nachdem, wie groß das Büro ist, etc., dann kennt nicht mehr jeder jeden. Dann verliert sich das. Und deswegen hat er irgendwie entschieden, und zwar irgendwie auf der ganzen Welt, und deswegen, glaube ich, sind in Regensburg auch zwei Standorte so quasi nebeneinander. Sobald ein Standort mehr als 150 Leute hat, wird ein zweiter Standort gebaut. Egal, was kostet. Damit sich die Leute, zumindest von diesem einen Standort, untereinander einfach kennen. Deswegen, im Umkehrschluss würde ich deswegen sagen, okay, wenn eine Firma größer als 100 Leute ist, ich glaube, dann beginnt es so, dass man Leute am Telefon erwischt, mit denen man noch nie was zu tun gehabt hat, oder dass irgendwie Handwerker kommen oder so, die man dann doch nicht kennt.
Ja.
Aber das ist dann in Wirklichkeit, wenn man überlegt, das ist ja dann schon in Wirklichkeit schon richtig viel. Wenn ich nur an die ganzen Handwerker da bei uns in der Umgebung denke, ich wohne in einem Minikaff, ich kenne kein einziges Handwerkerunternehmen, jetzt abgesehen von Ingolstadt, weil das ist dann ja schon eine Stadt, wo irgendwie mehr als 5 Leute oder 10 Leute arbeiten, gefühlt.
Ja, ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, und diese persönliche Bindung wird wieder zurückkommen. Wir sehen es ja auch ganz viel bei Prozessmanagement, Prozessautomatisierung. Ich glaube, das war ja jahrelang eher so ein Ding der großen Firmen. Jetzt kommt es immer weiter runter in die kleineren Firmen, in die KMUs. Aber trotzdem wird eine Firma mit 10 Mitarbeitern eher weniger Prozessautomatisierung betreiben, wenn man schnell mal über den Bürotisch ruft, mach mal das, mach mal hier, kannst mal kurz helfen, als eine Firma, die 250 und mehr Mitarbeitende hat. Und da finde ich diese Beispiele, ich glaube, wir haben das schon auch immer in einem Podcast erwähnt, die Münchner Firma Finn, also quasi so eine Autovermietung, die von vornherein auf dieses ganze Thema Prozesse und Prozessautomatisierung gebaut haben, wie ressourceneffizient die quasi ihr Daily Business heute abfeuern können. Und ich habe lustigerweise...
Aber deren Prozesse können nicht so gut sein, wenn wir nicht dabei waren.
So ein Quatsch. Aber lustigerweise habe ich einen von denen kennengelernt. Entschuldigung. Warte, kannst du was? Ich habe einen von denen kennengelernt. Und das eine ist ja, was so ein CEO oder COO oder schieß mich tot in einem Podcast erzählt und mit was er sich für Worten lobt. Aber es war so cool, ich habe jemanden aus dem Arbeitslevel, das klingt jetzt abwertend, aber aus dem Doing-Level kennengelernt, und die haben das bestätigt, dass es wirklich so ist und dass es extrem cool ist. Und da muss ich sagen, finde ich mega cool.
Vor allem, was das,
wenn das so ist, dann will ich das sehen.
Was das Besondere bei denen ist.
Dann will ich das definitiv
was
sehen.
Was das Besondere bei denen ist. Ich persönlich finde gar nicht, das Besondere ist, dass sie da Vollgas auf, was du ja dazu sagen musst, Daniel, auf No-Code, Low-Code-Prozessautomatisierung gehen und auf Prozessmanagement. Das Geile finde ich, dass sie das 100% dezentralisiert machen. Dass die Gründer einfach sagen zu jedem Team so quasi, hey, ihr seid für eure Automatisierung verantwortlich. ihr macht das und ihr müsst das.
Das wäre doch eigentlich was für die All About Process Management Konferenz. Vielleicht fragen wir die mal an, ob die mal einen Presentation halten.
Ja, das können wir, weil vor allem die sind, du hast ja eh auch kennengelernt. Ich habe nämlich ein paar Webinare von denen gesehen. Die sind echt lässig, die Typen. Und das ist so eins Geiles zu sagen, wir vertrauen unseren Mitarbeitern, unsere Mitarbeiter schaffen das. Weil wie, und das, Matusch, da kannst du jetzt aus deiner Erfahrung sprechen und Daniel, du eventuell aus deiner Bosch-Erfahrung. Wie oft hört man, wenn man irgendwie mit dem Buzzword Citizen Developer kommt, wie oft hört man, na, das geht gar nicht, na, das ist so, unsere Mitarbeiter kannst das nicht zutrauen. Ja, come on.
Ja, ich höre das eher andersrum. Ich höre das eher oft, dass das quasi gelebt wird und wenn man dann hinter den Vorhang schaut, dass es halt absolut nicht so ist.
So, dass die das nach draußen genau. Verkaufen.
Aber dann nach innen zu denkst du so, ich glaube, das ist nicht das Konzept davon.
Da kenne ich auch also, den einen oder anderen LinkedIn, Heini.
Also deswegen ist der Aufruf, ich würde mir das gerne anschauen. Ich bin immer fasziniert von solchen Teilen und wenn ihr sagt, dass es funktioniert, würde ich gerne sehen, wie die das gelöst haben. Weil es auch spannend ist und ich glaube schon, dass wir offener sein sollen, um solche Methoden und Praktiken, sagen wir so, weiterzugeben. Aber ihr habt ja, sagen wir so, du hast in 45 Minuten hast du dein Chatbot gebaut. Ja. Wie viele Stunden hast du dann verkauft?
Darf er jetzt nicht sagen.
Doch, ich will ihn jetzt triggern. Hast du 45 Minuten in Rechnung gestellt?
Ich habe es unter Vorbereitung Workshop 2 mitverkauft. Und das ist eine.
Mit 40
eine,
Stunden.
Nein, eine Pauschale.
Der Christoph, der Fuchs.
Na, tatsächlich habe ich da nicht geschummelt, weil ich selbst überrascht war von mir. Wirklich.
Passt.
Also, dass du das geschafft hast, oder?
Ja, dass es wirklich so einfach gegangen ist, wie es verkauft wird.
Das war so ein One-Hit-One.
Ich habe jetzt so viele Themen eigentlich angerissen. Das heißt, über was wollen wir eigentlich reden? Ich habe ja quasi angerissen, dass es eine der spannendsten Prozesse zu automatisieren für die KMUs wird der Support-Prozess sein. Mhm. Dann habt ihr angerissen, dass der Finn tatsächlich.
Finn, ja, Finn die? Auto. Maximilian Wühl.
Finn Auto, dass die tatsächlich gut prozessorientiert arbeiten. Ja. Und dann haben wir noch über Citizen Development gesprochen.
Warte mal, wir machen mal kurz das, wir also, machen glaubst kurz du echt? Das Thema zu.
Glaubst du
Finn Wühl?
Welche? Alle drei oder
wie? Nur das Finn Auto-Thema. Finn Wühl, ja. Shoutout. Und David, du hörst uns ja auch zu. Shoutout. Wir haben einen Podcast-Gast, einen Messegast, den wir unbedingt akquirieren müssen. Und kurz, direkt versteckte Werbung, All About Process Management Konferenz, dieses Jahr 2 Tage.
Das ist nicht versteckt, wenn du das sagst.
Stuttgart Messe, schaut rein, googelt.
Das ist nicht Messe Stuttgart. Was hab ich Stuttgart Messe. Achso, das ist mehr so, mein Name ist Bond. James Bond.
Also, damit wir die Thema eigentlich abschließen, ich will sehen, wie FinAuto mit Prozessen arbeitet. Gerne sich melden. Das würde mich interessieren, wenn ihr alle sagt, dass es halt cool ist, will ich das sehen. Und wenn ihr sagt, dass sie das mit Low-Code und Citizen Development machen und dezentralisiert, das klingt alles nach einem anderen Universum.
Da siehst du am 24., 25. 9. in der Messe Stuttgart.
Hast du jetzt nachgegoogelt?
Ich hatte den 26. im Kopf, aber ich wusste.
Also stark, cool. Stark. Also, welche Prozesse glaubt ihr, wären die wichtigsten für KMUs und auch am einfachsten zu automatisieren?
Ja, und da, ich glaube nicht, dass das Support-Prozesse sind. Das habe ich nie erwähnt.
Okay, dann habe ich das falsch aufgenommen. Welche glaubst du, dass es sind?
Also, wenn es nur ums Automatisieren geht, alle Backoffice-Prozesse gefühlt.
Naja, aber die könntest du theoretisch auch mit einem Standard-Tool abfrühstücken, oder?
Ja, du hast nur Automatisieren gesagt.
Ach so. Also welche Prozesse ja Lustige, würdest du wirklich automatisieren, ohne dass du auf ein fertiges Tool zugreifst?
Kommt drauf an. das ist eine Fallentscheidung. Aber wenn die, also der Klassiker bei KMUs und jetzt kleine KMUs, also nicht die größeren KMUs, kleine KMUs, wenn die eine Office 365 Lizenz haben, dann sage ich, ja, okay, dann schauen wir, was wir mit Power Automate eigentlich alles bei euch vereinfachen können. Dann würde ich damit einmal starten, weil dann für die Pro-Lizenz brauchen sie nicht so viel mehr zahlen. Wenn sie eh schon Office 365 haben, können einfache Dinge auch mit der einfachen Lizenz machen. Das ist dann tatsächlich, da kommt es drauf an, aber
hast du dein Chatbot mit Power Automate gebaut?
Nein.
Womit?
Ich sage nicht mit welchem Tool.
Doch,
weil komm, drop das. Weil ich keine Tool-Werbung hier machen will.
Du hast gerade Power Automate gesagt.
Ja, aber ohne eine Tool, weil wir Office 365 einfach ewig bekannt ist. Aber ich, also mit 11 Labs, aber das ist auch richtig cool. Das kann jeder auch ausprobieren, weil da kriegt man 10.000 Credits so quasi gratis.
Also mit 11 Labs hast du das automatisiert in 45 Minuten.
Ja, nicht automatisiert. Ich habe meinen Chatbot gebaut. Wir dürfen okay, nicht, gebaut. Also wir dürfen nicht,
wenn
ja,
wir dürfen nicht wenn KI Christoph und automatisieren. Kriegt das auch jeder andere hin.
Der Christoph hat das digitalisiert mit damit. Okay, aber welche? Was ich in Frage stelle, ist, inwiefern die KMUs tatsächlich. Also, wer soll das bauen, weißt du? So rum. Also, ihr habt ja hier zwar darüber gesprochen, dass es halt cool wäre, wenn die First-Level-Supports besser wären und so weiter. Und ich stelle dann in Frage, meistens haben die eigentlich keine IT-Abteilung, keine Softwareentwickler. Und die Frage ist, wer soll das bauen?
Und genau da kommen wir zurück zu Finn. Genau das ist das Problem. Wir versuchen, Lösungen anzuwenden, neue, also Lösungen unserer Zeit anzuwenden und denken aber noch in einer Weise, wie vor 20, 30 Jahren gedacht worden ist.
Wie meinst du das?
Also, vorher, wie wir gesagt haben, das Finn-Beispiel. Die Gründer haben einfach den Leuten gesagt, schaut, ihr habt die Automatisierungstools, zieht euch die Kurse rein, und dann schaut, dass ihr so effizient wie möglich eure Arbeit gestaltet.
Und ich meine, die haben es tatsächlich. Mit dir 8 von 10 Fällen, wenn du das genauso angehst, fliegt dir das Ding um die Ohren in 2 Jahren.
So eine perfekte Schatten-IT. So, IT, so. Mehrere Schattens, mehrere ITs.
Aber genau das ist das Thema, da muss man Finn fragen, wieso funktioniert es bei Finn?
Glaubst du, dass sie keine zentralisierte Tools und so ein bisschen Richtlinien und alles haben?
Ich denke schon, dass sie das haben.
Ja, aber dann ist das nicht so, wie du sagst, da sind Tools, mach was ihr wollt, sondern halt, dann gibt es auch Richtlinien dazu.
Aber sie dürfen machen.
Nach den Vorgaben.
Das ist genauso, wie wir gesprochen haben über das perfekte Automatisierungsteam. Durch KI, also es hat schon mal das Anzeichen gehabt, wie die No-Code-Low-Code-Tools rauskommen sind, die man selbst, die auch nicht ITler bedienen haben können. Aber jetzt auch speziell durch KI. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, wird sich hundertprozentig ändern. Es werden andere Regeln gelten.
Da bin ich bei dir.
Die Frage ist, wie lange das dauert und wie viele Wände wir davor treffen. Also was aktuell schon ein bisschen da ist, ist, dass gerade durch diesen Ansatz auch viele Projekte scheitern. Weil die dann doch Fehler machen, die wissen nicht, wie die das reparieren. Und dann kommt halt einfach eine komplette 180-Grad-Wendung, anstatt sagen wir so, lass uns das verbessern, lass uns schauen, wo die Fehler sind. Kommt normalerweise, der Tool ist scheiße, Low-Code ist nicht gut, weißt du, und so weiter. Und die Frage ist, deswegen würde mich interessieren, wie die das gemacht haben, dass die gerade diesen Herausforderungen begegnet sind und wie die das geleistet haben, weißt du? Weil ich glaube schon, dass wenn du, ich bin bei dir, das ist interessant, das zu machen. Ich glaube schon, dass KI das unterstützt, aber die Frage ist, was machst du in Krisenfällen? Weißt du, nicht in der guten Fällen, wenn jemand jetzt etwas zusammenklickt und es funktioniert, sondern was machst du dann, wenn es nicht funktioniert? Was machst du dann, wenn du migrieren musst? Was machst du dann, wenn die nicht wissen, wie die das migrieren? Was machen die, wenn die Daten verlieren, weißt du? Und das sind halt die Sachen, wo die arme Softwareentwickler die 20 Jahre halt nur das lösen.
Aber genau das ist das Thema. Stellen wir uns einfach vor, wir haben nur Leute, die genau wissen, worauf zu achten ist. Die genau wissen, dass ich in keinem Live-System meine Automatisierung direkt baue und teste, sondern dass ich Sandbox-Systeme habe. wo ich das Ganze sauber testen kann. Die genau wissen, ich muss mal anschauen, welche Prozesse vorgelagert sind, welche nachgelagert sind, muss mit den Leuten reden, hey, zerstöre ich euch irgendwas, hey, ich brauche da vielleicht die Daten, wir brauchen keine Automatisierung, wir brauchen von euch einfach die Daten besser, wie auch immer. Es geht tatsächlich darum, also, und genau das ist das Problem, warum, meiner Meinung nach, warum viele Leute Angst haben vor dem Wort Citizen Developer, weil sie glauben, ich gebe irgendeinen Unerfahrenen die Macht über das Tool. Aber das passiert nicht. Das, was wichtig davor ist, der Unwissende muss wissend gemacht werden. Und dann sind wir nämlich wieder beim Thema Training, Weiterbildung, was wir letzte Woche gehört haben, eins der Top-Skills bis 2030 oder in 2030 dann sein wird vermutlich. Und das, was du sagst, Matusch, das ist so typisch mitteleuropäische Kultur. Es funktioniert irgendwas nicht und wir sagen, na, ist scheiße. Anstatt dass wir uns hinsetzen und sagen, ja, warum funktioniert es nicht? Vielleicht war es ein Fehler von uns, dass wir einfach sagen, da habt ihr das Tool, spielt es jetzt miteinander.
Shoutout an alle alten Kollegen, die nach super vielen investierten Millionen über Nacht alle Entscheidungen gekippt haben.
Ja, aber
wenn uns jemand zuhört.
Ja, das ich glaube schon, Christoph, das wird quasi das größte Herausforderung sein. Also inwiefern, sagen wir so, die richtigen Leute da vorbereitet sich darauf, dass es passiert. Und wenn es passiert, wie die darauf eigentlich reagieren wollen. Weil das wird passieren und ich bin voll bei dir, aus der Fehler lernen wir. Ich meine, halt auch Softwareentwicklung hat sich entwickelt und auch die Tools entwickeln sich, auch die neuen Tools, es kommen immer neue und die verbessern sich und alles. Und auch die Menschen machen Fehler. Und auch mit der Nutzung Fehler machen. Die Frage ist, wie reagieren die darauf, wenn etwas passiert?
Darf ich eine Prognose stellen?
Oh ja,
ich komm. Glaube,
das ist schon deine zweite heute, ne?
Ich weiß, ja. Okay. Ich glaube, das wird abhängig davon sein, wie gut der Softwarearchitekt oder der Leiter der IT-Abteilung sein Ego abstellen kann. Und diese alten Prinzipien quasi opfert in die Richtung, dass man sich öffnet, neue Rollen zu denken in einer IT-Abteilung oder in einer Business-Abteilung, wie man es schafft, quasi sich zu adaptieren. Ich glaube, damit wird ganz viel stehen und fallen, weil heute sind die meisten IT-Landschaften geprägt von dem Ego der 2-3 Leads. Oder?
Nein.
Also so ein
bisschen ich bin vollkommen dagegen. Doch von,
what?
Ja. Ich bin tatsächlich vollkommen dagegen, weil es gibt tatsächlich Berichte, die Architekten sind nicht gegen Low-Code-Tools.
Nee, das wollte ich nicht sagen. Warte mal, die sind nicht dagegen. Warte. Ich will das nur richtig stellen, dass ich nicht, dass ich das falsch verstanden habe. Ich wollte nur sagen, dass quasi aktuell, na gut, das ist aber halt auch so eine menschliche Sache, natürlich die Frameworks benutzt werden, wo man sich selber sehr sicher fühlt und wo man schon 10, 15 Jahre Erfahrung hat. Oder 20 Jahre Erfahrung. Und das sind meistens noch nicht die Low-Code-Frameworks, weil sie noch nicht allzu lange so stabil und so gut laufen. Das sind dann eher so mit den modernen Menschen, mehr modern denkenden Menschen wie Christoph. Das wollte ich nur kurz dazu sagen.
Also das okay, aber wie oft? Aber das ist. Ja, aber.
Ja, also, ganz ehrlich, es gibt ja keinen Bereich, der sich schneller entwickelt
als
Softwareentwicklung. Ich meine, Microservices und alles. Asynchrone Kommunikation, Kafka. Also die Architekten adaptieren sich
sehr schnell.
Die Frage ist, wie enablest du deine Leute? Da sind die Architekten, die aus meiner Sicht die am wenigsten.
Ich bin voll beim Daniel, Matusch. Jetzt ganz ehrlich, wie oft treffen wir auf sogenannte Manager, die keinen Plan davon haben, was eigentlich in der modernen Welt passiert?
Ja, aber nicht die Softwarearchitekten. Da gehe ich absolut nicht mit. Das sind die, die am schnellsten eigentlich versuchen, etwas Neues zu verstehen und halt in deren Tool-Landschaft einzubringen. Meistens sind die sehr offen, neue Sachen auch
auszuprobieren.
Ich meine halt, das sind doch die, die halt gerade Innovation vorantreiben. Gerade die Solution-Architekten, die technischen Leute.
Aber ja, dann passiert das aber nicht in Deutschland.
Das.
Weil die deutschen Unternehmen sehe ich gerade nicht modern aufgestellt. Ganz ehrlich. Oder? Es kann sein, Matusch, aber dann haben deine Softwarearchitekten keine Entscheidungsbefugnis.
Das würde ich auch nicht sagen. Kann ich überhaupt nicht mit euch mitmachen, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe halt, dass die halt schon sehr bereit sind, halt unterschiedliche Tools einzuführen. Sonst würdest du halt in Deutschland nicht so viele Pegas, Camundas und alle anderen Tools der Welt haben. Es gibt halt, ich meine halt, wie viele Kunden haben sowas wie iPad oder Pega oder Appian oder ServiceNow oder was auch immer. Also jeder einzige Unternehmen in Deutschland hat sowas. Also wie könnte das dann funktionieren, wenn das die Techies nicht wollen? Die sind auch irgendwo deployed.
Die funktionieren ja, und wie viele Prozesse werden damit tatsächlich optimiert und so? 5%? Ja, Yahoo. Wieso komme ich in jedes? Wieso sehe ich HR-Leute? Wieso sehe ich Buchhalter, die noch immer Copy-Paste-Scheißarbeit machen? Wieso sehe ich solche Leute in jedem Scheißunternehmen verzweifeln?
Das stimmt. Wir reden jetzt gerade über zwei Sachen.
Also ihr unterscheidet da zwei unterschiedliche Sachen. Die einen nehmen sich ein Tool und schauen, wie das in Systemlandschaft passt. Die sind aber nicht dafür verantwortlich, dass sie wirklich etwas automatisieren. Wenn du zu mir kommst oder wenn du zu jemandem kommst, egal wo das ist, also ich würde fast alle Unternehmen, wo ich unterwegs war, ich habe selten jemanden gesehen, der hat gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall. Sondern die sagen eher, okay, hier müssen wir Zertifikate haben, das muss dastehen, das sind unsere Datenbanken, dass wir diese Struktur haben, dass wir diese DevOps-System haben und so weiter. Damit kommen die, ja klar, die wollen das sauber haben. Aber die sind nicht dafür verantwortlich, dass da tatsächlich Lösungen gemacht werden.
Das stimmt,
das ist auch richtig so.
Matos voll mit.
Das heißt, Christoph, wer sind das dann die, sagen wir so, Tool reinbringen, das Tool tatsächlich auch in Systemlandschaft bekommen? Ich meine, Daniel, du hast das jetzt gerade erwähnt, also das Tool war auch Systemlandschaft. Am Ende kommen aber keine Lösungen drauf. Und da bin ich voll bei dir, Christoph. Warum passiert das? Also wo ist dann der Gap zwischen dem, dass du halt quasi mit etwas kommst, eine Lösung, wie auch immer, aber halt tatsächlich keine Automatisierung.
Lass uns das mal als Aufruf starten, weil das fände ich, glaube ich, eine gute Diskussion, um jetzt das nicht kaputt zu diskutieren, das Thema. Ich bin gerade voll bei Matos, was die Rolle des Solutions-Architekten angeht, aber wir haben trotzdem, Christoph, wir meinen irgendwas anderes. Wir haben das noch nicht richtig formuliert. Wo ist dieser Gap zwischen Einsatz von innovativen Tools da und quasi, damit sie in der Fläche ausgerollt werden? Was sind die, vielleicht sind es so ein bisschen in die Richtung Stakeholder-Rollen. Vielleicht, also, ne, ich habe vielleicht den Ego bei der falschen Person oder das alte Ego der falschen Rolle oder dem falschen Person angehangen, aber irgendwie wird das trotzdem von alten Weisheiten geprägt.
Aber das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage.
Lasst uns das alle drei in den LinkedIn-Post für diese Folge mitnehmen und dann gucken wir, werten wir das nächste Woche aus.
So, jetzt haben wir aber Namen von der Folge, Daniel. Ja. Wer ist schuld?
BPM Edition. Cool. Yes, machen wir so. Frag einfach KI, war auch cool. Das war beim nochmal Schneiden und beim Hören habe ich mich sehr drüber schmunzeln müssen. Leute, lasst uns heute nicht die Folge nicht in die Länge ziehen, weil die meisten Zuhörenden hören uns auf dem Arbeitsweg und die sagen maximal eine halbe Stunde. Viel länger sind die Arbeitswege heute nicht. Deswegen underrated, overrated. Christoph.
Jetzt underrated. Man muss auch verstehen, ich rede heute weniger, weil der Christoph in so einem komplett schwarzen Tal ist. Man sieht nur seinen Kopf. Der sieht so aus, als würde er irgendwo im Theater sitzen. Und eigentlich sind nur sein Kopf da und seine Brille und alles andere ist schwarz.
Underrated. AI Use Cases. Overrated. Meine Erscheinung im heutigen Podcast, meine bildliche Erscheinung in unserem Teams-Call, absolut overrated, Mato.
Wobei ich heute die Frage gestellt bekommen habe, warum wir keinen Videopodcast machen.
Ich habe die schon mehrmals bekommen und auch die Kritik, warum sind wir nicht auf YouTube?
Ich noch nie. Wir bauen uns drei coole Avatare.
Na, nix da. Du kannst halt mit deinem Gesicht da.
Versprochen. Wir machen einen, Jungs, wir machen einen Deal. wir machen ein richtig cooles Bild. Also wir erstellen ein sehr, sehr cooles Thumbnail oder ein Standbild und dann gehen wir auf YouTube. Ich weigere mich mit diesem weißen Prozessphilosophen-Logo, was ganz schick ist. Das könnte das Profilbild für den Kanal sein, aber so ein Standbild die ganze Zeit ist ein bisschen langweilig. Wir brauchen ein cooles Standbild, ein cooles irgendwie ein YouTube-Video-Hintergrund. Das können uns auch gerne irgendwie kreative Zuhörende zuschicken, wenn jemand Lust hat. Oder unser Mr. AI Christoph, du generierst was. Und dann erstelle ich uns einen YouTube-Kanal.
Mr. AI Christoph.
Ich bin der Process Wizard.
Christoph AI.
Ich bin der Process Wizard.
Pillar.ai. Das ist eigentlich gar nicht so blöd.
Christoph.ai. Daniel, dein Underrated und Overrated.
Mein Underrated, gehe ich ein bisschen mit Christoph, was die AI-Use-Cases angeht, damit man da quasi Stück für Stück mehr Gehirnschmalz reinsetzt, weil die Möglichkeiten immer größer werden. Weiterhin underrated der gemeinsame Austausch unter Leuten oder sagen wir mal unter coolen Use Cases, also so ein Best Practice Sharing, finde ich irgendwie, könnte mir noch besser etablieren. Nicht nur Leute, die in einem Podcast irgendwie miteinander labern, aber irgendwie, dass wir noch besser große Use Cases, große Best Practices aus mittelständischen Firmen oder Großkonzernen sharen können, das wäre, würde ich mir wünschen. Overrated, habe ich diese Folge ehrlicherweise nichts. Ich bin happy. Ich glaube, war cool, war knackig.
Wir könnten eine Use Case Section einbauen in unseren Future Episodes.
Ja, nee, oder quasi über so ein es können sich Best Practices, ich will es jetzt nicht sagen bewerben, aber so wie wir jetzt eine Tool-Liste oder Matusch die Tool-Liste macht, könnten wir eine Best-Practice-Liste machen.
Schickt uns all eure Best Practices, die wir nutzen können.
Bewerben. Damit könnt ihr euch bewerben für den Award für den coolsten Prozessmanager. Den müssen wir starten. Das ist mir noch im Kopf.
Haben wir das nicht letztes Mal erwähnt?
Vor zwei Episoden, ja.
Coolster Prozessmanager. Okay.
Matusch.
Ja, underrated ist Christoph Entscheidung, definitiv. Die Leute wollen dich sehen und deine Emotionen und ob du wirklich...
Unser kleiner Hübschi.
Ja, yeah, genau. Also das ist... Ich bekomme ständig Nachrichten. Kannst du mir ein Bild von Christoph schicken?
Okay, let's go. Weiter.
Weiter. Was wollte ich weiter sagen? Ich wollte etwas sagen.
Overrated.
Also, overrated habe ich gar nicht. Overrated habe ich gar nicht.
Okay.
Dann muss ich damit ändern, dass der einzige Punkt, was ich heute habe, ist, dass man dich nicht im Bild sieht, Christoph.
Das können wir optimieren. Liebe Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden bald zur nächsten, ich würde mal sagen, zur nächsten Jubiläums-Episode mal wieder eine Video-Episode machen. Wie ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Bis, baba.
Ciao.